Was kann ein großes Wohnprojekt nach 25 Jahren erreicht haben? Die Sargfabrik aus Wien hat diesen Weg hinter sich. Sie sind als Pioniere gestartet, haben viele weitere Projekte inspiriert und bleiben ein spannendes Lernfeld zur Lösung gesellschaftlicher Probleme. Willkommen zur Mother Earth Heroes Show. Hier lernst du inspirierende Unternehmer kennen, die Systeme für eine gesunde, transformative und bessere Gesellschaft entwickeln. Mein Name ist Sebastian Liesecke und ich suche nach den Lebensmodellen der Zukunft. Wie immer sind die ersten 5 Minuten eine Zusammenfassung. Danach kannst du dann tiefer in die Materie eintauchen. Bei mir heute zu Gast ist Beatrix Eichinger. Sie ist Vorsitzende der Sargfabrik, eines der größten Wohn- und Kulturprojekte Europas. Willkommen, Beatrix.
Hallo.
Was macht denn die Sargfabrik und warum gibt es euch?
Oh, die Sargfabrik macht alles Mögliche, aber in erster Linie wohnen wir hier. Und wir, das sind ungefähr 200 Menschen, die ein bisschen anders leben wollen als so normale Menschen in Österreich. Und weil es bei uns so schön ist, wollen wir auch, dass es sich, dass andere Leute da ein wenig teilhaben können. Deswegen gibt es nicht nur Wohnungen hier, sondern auch ein Badehaus und einen Kulturbetrieb und ein Seminarhaus und ein Kindergarten. Und die Sargfabrik heißt Sargfabrik, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, weil wir ein altes Industrieobjekt waren und zwar tatsächlich eine Sargfabrik.
Bei euch ist also ein bisschen der Leitspruch Wohnen, Kultur, Integration. Was steht hinter Integration für euch?
Wir haben von Anfang an, also das erste war so Wohnen und Arbeiten. Das ist mehr oder weniger aufgegangen, eher weniger, also jetzt für unsere Arbeitsplätze. Wobei das auch wieder nicht stimmt, weil es gab am Anfang ganz viele Leute, die hier ihr Geld verdienen konnten.
Ja.
Wir wollten Kinder hier haben, also nicht nur Erwachsene. Und wir haben von Anfang an Menschen mit besonderen Bedürfnissen hier bei uns wohnen gehabt. Also es gibt Wohngemeinschaften für alle möglichen beeinträchtigten Menschen. Und wir haben seit den verschiedenen Kriegshandlungen, also angefangen mit dem Bosnienkrieg, mittlerweile ungefähr 20 Menschen, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, die hier bei uns leben. Also die zahlen schon Miete, aber wir haben dafür auch eine Schenkung, die wir nutzen können.
Wow.
Also Leute, die jetzt nicht gleich bei uns, kriegt man ja Mindestsicherung ziemlich bald, wenn man einen Status hat. Die können das zahlen, aber wenn man das noch nicht hat, dann gibt es Wohnung, also kann man das, schießen wir was zu aus dieser Schenkung.
Ja. Also euch gibt es seit 25 Jahren, ihr schafft da neben Wohn auch Kultur. Wie wird das Ganze denn von eurer Nachbarschaft, von eurem Viertel angenommen? Also nutzen die euer Badehaus, eure Kinderangebote?
Das Badehaus, ja. Kinderangebote auch, also Kindergarten. Also was auch genutzt wird, ist, wir haben ja ein Lokal da eingemietet und die kommen essen. Und das, was das, also es kommen nicht nur, es gibt so in der Umgebung jetzt auch so neue Wirtschaft, also Start-ups, kreative Firmen, die kommen alle essen hier.
Was wollt ihr gerne noch machen? Wo wollt ihr noch hin?
Die Vision war ja, wir überziehen das ganze Viertel mit orangen Häusern, was nicht gelungen ist, weil die Wohnungs-, vor allem die Grundstückspreise in Wien ziemlich gestiegen sind und wir jetzt nicht so eine Genossenschaft mit großem Spielgeld im Hintergrund sind, sondern wir hätten das fremdfinanzieren müssen und es ging nicht. Also wir sind da auch schon benutzt worden, um Preise in die Höhe zu treiben in der Umgebung. Das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass wir unseren Kulturbetrieb, also der ist ja etabliert, aber dass der noch etablierter wird und dass dann irgendwann einmal junge Leute einziehen und noch ein bisschen was von diesem Geist mitnehmen.
Ja.
Wobei es auch nicht so einfach ist, auszuhalten, dass die das anders sehen als wir. Also das ist irgendwie das, was so immer wieder zwischen Eltern und Kindern so, also wir haben das super gemacht und die finden das ja gar nicht so toll, obwohl sie es nicht anders kennen. Also es ist, da muss man sich dann abgrenzen und ein bisschen wegziehen und das dann vielleicht doch okay finden. Also es ist nicht so einfach. Und wenn die Idee sich hält, dass man also nicht darauf wartet, dass irgendwer was für eine regelt, dann haben wir schon was gewonnen.
Das waren unsere 5 Minuten und jetzt tauchen wir tiefer rein. Beatrix, ich fände es mal voll spannend, auf dein Leben zu gucken. Wie bist du denn groß geworden? In was für einem Lebensumfeld? Und wie kam es dazu, dass du in die Sargfabrik gegangen bist? Und was hat das auch mit deinem Leben gemacht, dass du jetzt in der Sargfabrik lebst?
Also ich bin ganz brav aufgewachsen, ein bisschen, heute würde man Speckgürtel sagen, also in der Umgebung von Wien, und bin dann aber nach Wien ins Gymnasium gefahren und war da auch noch ganz brav. Und dann irgendwann so nach der Matura habe ich also eh auch schon in der Schulzeit, aber dann Leute kennengelernt, die sich politisch engagiert haben. Also ich habe begonnen mit Frauenbewegung und habe dann einen Sohn gekriegt und habe mich angefangen mit Reformpädagogik zu beschäftigen. Dann waren plötzlich einige, die in der Schule waren, also wo mein Sohn war, die dann in die Sargfabrik gezogen sind und da wollte ich auch hin. Hier zu leben hat mich ermutigt, mich selbstständig zu machen.
Und was
Vorher
machst du
habe ich alles
jetzt?
Mögliche gemacht, eine Weile in der Telekom-Branche, weil da war mal Aufbruchsstimmung. Also ich habe auch eine kaufmännische Ausbildung und dann war irgendwie klar, das mache ich nicht bis an mein Lebensende. Ich will mit Menschen arbeiten und das tue ich jetzt.
Was machst du jetzt?
Jetzt mache ich Shiatsu und Feldenkrais und ein Coaching für den besseren Umgang mit Erkrankungen.
Ja. Gesundheit ist ja allgemein so ein Thema in der heutigen Zeit.
Ja, und speziell Frauengesundheit. Also, es ist mir auch ein Anliegen.
Ja, schön. Lass uns nochmal auf eure Sargfabrik schauen. Wie seid denn ihr aufgebaut und organisiert? Also wenn ich, du hast ja gesagt, ihr unterstützt, ihr beratet auch andere Projekte. Wenn ich jetzt sage, hey, ich habe hier eine Immobilie, da könnten perspektivisch auch 100 bis 200 Leute drin wohnen. Ich finde es inspirierend, wie ihr das gemacht habt. Genau, wie könnte ich sowas aufbauen? Also, wie seid ihr aufgebaut? Ja.
Also wir haben damals in den 80er Jahren einen Verein gegründet. In Deutschland gab es damals schon Genossenschaften für Wohnen, aber in Österreich ging das nicht und wir haben diese Vereinsstruktur beibehalten. Wir haben ca. 100 Mitglieder und wir sind ein Selbstverwaltungsprojekt. Das heißt, es gibt ganz viele Arbeitsgruppen, die sich um ganz viele Bereiche kümmern. Also es gibt so temporäre Arbeitsgruppen, die sich eines bestimmten Problems annehmen und dann gibt es welche, die es immer gibt. Und da ist zum Beispiel eine, die Hausgruppe, die kümmert sich als beratendes Gremium für die Angestellten um, was mit diesem Haus passiert. Also es ist so, dass wir, also dass die Dinge, die hier zu passieren haben, irgendwie kommuniziert werden müssen und dann kümmert sich einfach eine Gruppe drum. Und dann haben wir viele Gemeinschaftsräume, wo es dann Gruppen gibt, die schauen, dass das funktioniert. Also zum Beispiel haben wir eine Bibliothek und dafür gibt es eine Bibliotheksgruppe und wir haben eine Gemeinschaftsküche und dafür gibt es eine Küchengruppe
Und
und
das ist aber alles ehrenamtlich, oder? Die Gruppen.
das ist
Das
alles
heißt.
ehrenamtlich, genau. Auch der Vorstand ist ehrenamtlich.
Okay.
Und wir haben eben Angestellte und das sind bei uns ziemlich viele. Und für Österreich sind wir da schon ein ziemlich großer Betrieb. Also wir haben Hausverwalter angestellt und wir haben Kulturverantwortliche angestellt und wir haben wen fürs Badehaus angestellt. Also es gibt ungefähr 20, wir haben einen Haustechniker, es gibt ungefähr 20 Angestellte in diesem
Ja,
Haus, also
und
auch die Kindergartenpädagoginnen, also.
voll. Da kommen für mich gerade gleich mal die Fragen, so ein bisschen auch vom Geldfluss her. Einmal brauchtet ihr am Anfang wahrscheinlich ein Kapital, um das ganze Grundstück zu kaufen und zu renovieren. Und dann ist es ja so, dass wahrscheinlich ich einmal als Mieter sein kann. Das heißt, ich zahle eine monatliche Miete, oder? Und dann gibt es die verschiedenen Betriebe, wie jetzt Kinderstätte, Badehaus und so weiter. Die kriegen dann Einnahmen auch über ihren Betrieb und damit werden dann die Gehälter bezahlt. Oder wie macht ihr das Ganze finanziell?
Ungefähr so. Wir haben damals, also in den 80er Jahren, gab es noch eine üppige Wohnbauförderung. Wobei Wohnbauförderung heißt, ein langfristig ganz gering verzinster Kredit von der Stadt. Und wir haben Grund- und Eigenmittel einbringen müssen und den Rest, also ungefähr, das ist jeweils ein Drittel, den Rest über Bank finanziert. Und diese Kredite laufen noch und wir haben jetzt als Mitglieder in dem sind keine Miete, die wir zahlen, aber wir zahlen die Kredite zurück. Und wir haben alle möglichen zusätzlichen Dinge, die wir finanzieren. Also wir haben eine, das nennen wir jetzt Verlustabdeckung Badehaus, weil es gibt kein Bad, das nicht ein Minus schreibt. Also wir finanzieren das quer. Wir haben einen, wir nennen das TÖV-Beitrag. Also wir haben öffentliche Flächen und teilöffentliche Flächen und Gemeinschaftsflächen. Wir zahlen was für die Gemeinschaftsflächen und wir zahlen was für diese teilöffentlichen Flächen. Und das wird dann den Betrieben zugeschossen sozusagen. Also wir haben so ein internes Subventionssystem etabliert und dafür ganz ausgeklügelte Vertragswerke.
Habe ich auch einen finanziellen Vorteil oder ist es erheblich teurer bei euch zu wohnen als
Nein,
woanders
jetzt
im
ist es
Gegenteil?
billiger. Jetzt ist es billiger als woanders. Und zwar um einiges billiger. Und das, was es schwierig macht, ist, dass wir diese Grund- und Eigenmittel, die wir eingebracht haben, wertgesichert haben, also mit Verbraucherpreisindex oder so irgendwas. Das heißt, die Leute, die ausziehen oder sterben und das kriegen dann die Erben, die kriegen viel mehr Geld raus, als sie damals eingezahlt haben. Und die, die wieder einziehen, die müssen das wieder aufbringen. Das heißt, es ist im Moment ziemlich teuer, hier einzusteigen, aber dann lebt man günstig. Also wir haben, ich glaube, das ist ungefähr halb so hoch wie die normalen marktüblichen Mieten im Moment.
Okay, das ist
Aber
die
da
Leute, die
würde
am
ich mich
Anfang das
jetzt nicht so
Projekt
gern, ich würde mich da nicht so gern festnageln lassen.
voll
Also die
okay.
am Anfang haben Geld eingebracht und das war damals viel Geld, aber jetzt ist es noch mehr
Ja,
Geld.
weil ein riesiger Wertzuwachs war. Und davon
Ja,
profitieren die.
genau.
Ja, magst du mal beschreiben, mit was für einem, was ist denn so das Gefühl, was du in dir wahrnimmst, wenn du in der Sackfabrik bist und dort bist, mit den Menschen dort lebst, arbeitest, begegnest? Wie fühlt sich
Also
das
was ich
an?
so toll finde, ich mache ja wirklich viele Führungen und ich gehe dann, weiß ich nicht, auf den Dachgarten. Also ich mache da so eine Runde durch und dann mache ich die Tür zum Dachgarten auf und dann sagen alle A und O und und schön. Und da bin ich dann ganz stolz. Das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass ich es spannend finde mit so, es sind ziemlich viele kluge Leute hier und das ist so anregend, hier zu sein und den Leuten zu begegnen und dann Dinge zu besprechen oder auch mal zu streiten. Das mag ich nicht so gern, aber es ist trotzdem manchmal sehr hilfreich. Also es ist voll anregend, hier zu sein in allen möglichen Konstellationen. Und es ist, man kann sich schon raushalten, aber ich finde, man hat auch was davon, wenn man sich einbringt.
Was sind so Lieblingsorte von dir? Also was ist ein Ort, wo du hingehst, wenn du sagst, boah, jetzt will ich gerade wirklich Ruhe haben, ich will jetzt gerade nicht mit so vielen Leuten Kontakt haben, einfach nur für mich sein? Und was ist ein Ort, wo du hingehst, wenn du sagst, boah, jetzt will ich gerade mit Leuten in Kontakt sein? Was sind da so
Also
die Plätze?
die Plätze zum Zurückziehen sind einerseits die Wohnung. Wir haben einen wunderbaren Dachgarten, da kann man auch ungestört sein, obwohl da immer wieder Leute sind. Also wenn man da mit wem reden will, kann man das auch. Und man kann auch sagen, du, ich will jetzt nichts reden, ich bin jetzt da privat. Wir haben also zum Reden sofort ins Beisel, also ins Lokal. Badehaus, wunderbar zum Reden. Ja, und Arbeitsgruppen.
Und wahrscheinlich nicht nur reden, sondern ihr habt ja Kultur. Das heißt, man kann auch bei euch
Ja,
singen
man
und
kann ins
tanzen und
Konzert gehen, man
spielen.
kann singen und
Super.
tanzen, das stimmt, und man kann Musik machen. Also es gibt da alle möglichen Initiativen.
Richtig
Also wir haben
cool.
ja, wir haben auch einen Raum, der ursprünglich als Partyraum gedacht war, der jetzt als Proberaum dient. Also es werden da auch immer wieder musikalische Dinge entwickelt.
Ja.
Also es gibt auch Menschen, die Theater proben hier und so und Chor singen. Also es gibt alles.
Nochmal einen Blick, du hast es vorhin angesprochen, so mit, wie übergibt man solche Projekte, ne, an die nächste Generation?
Die Herausforderung.
Genau, die Herausforderung. Du hast gesagt, okay, die Wohnungen sind eigentlich gerade nicht wirklich frei. Da wird am ehesten was frei, wenn jemand verstirbt. Genau. Hast du dazu noch ein paar Gedanken, was du anderen Projekten mitgeben kannst oder was du glaubst, wie der Weg bei euch sein könnte, dass da auch dann eine
Also
neue Generation reinkommt?
da denken wir jetzt eigentlich schon eine Weile drüber nach. Wirklich klug geworden sind wir damit noch nicht. Hat sich da eine Gruppe gegründet, die nennt sich Zauber der Übergabe. Also wir sind auch sehr kreativ mit Wortschöpfungen. Also die Zaubergruppe, die sich darum bemüht, wie dieser Übergang stattfinden könnte. Wir sind noch nicht wirklich auf einen grünen Zweig gekommen. Und was das Problem ist, oder es ist auch kein Problem, es ist nur, wir sind dann immer die Ersten, die sich mit sowas herumschlagen müssen. Und drum, genau, also wirklich mitgeben kann ich da noch nichts, aber genau, wenn man sagt, man kommt aus der Sargfabrik, dann wird man immer total bewundert und dann merken sie, ah, wie war das bei euch und so, und dann erzählt man immer, wie das bei uns war. Aber ja, natürlich beschäftigen wir uns mit Zukunft, aber manchmal ist es, also das denke ich, dauert noch eine Weile.
Okay, schauen wir mal. Ja.
Also was auch eine Herausforderung ist, ist, dass wir alle tatsächlich nicht mehr so jung sind und wir werden wahrscheinlich auch die Ersten sein, die sich damit beschäftigen werden, wie wir Pflege hier ermöglichen können. Zum Beispiel, also jetzt, damit das auch nicht wieder so im Individuellen gelöst werden muss.
Ja.
Und da gibt es im Moment einfach keine gesetzlichen Grundlagen, aber die wahrscheinlich werden wir das auch wieder anleiern.
Es klingt für mich so, dass die Sargfabrik war und ist und bleibt ein Ort für Experimente, wo wirklich man Zukunft experimentiert.
Ja,
Und
ja.
ja, das war die heutige Folge bei den Mother Earth Heroes. Wie immer findest du in den Shownotes die Links zum Unternehmen und unserem heutigen Gast. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann hilfst du durch ein Review oder Kommentar, dass der Podcast bekannter wird. Hast du Rückfragen zum Podcast, Anregungen oder hast du eine Empfehlung, welches Unternehmen, welche Person ich unbedingt mal interviewen sollte? Dann schreib mir doch via LinkedIn an Sebastian Liesecke oder eine Mail an sebastian.liesecke@posteo.de. Danke, dass du heute mit dabei warst und bis bald.